Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Und wir haben schon wieder einen Gast und ich freue mich sehr herzlich, Bettina Rudolfs hier begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo.
Ich freue mich auch.
Ja, Rita und Bettina kennen sich tatsächlich auch schon durch die Arbeit, weil Bettina Rudolfs ist Sportwissenschaftlerin. Wir haben es angekündigt, wir wollen über Frauen und Sport sprechen in einem Philosophie-Podcast. Ich bin sehr gespannt, wo wir landen, aber ich bin sehr sicher, wir haben ganz viele Themen.
Ja, ich glaube ja, ich bin hier falsch, aber das werden wir ja sehen. Ihr hättet vielleicht meinen Bruder einladen sollen, er hätte wenigstens sporthistorisch was sagen können. Aber du hast argumentiert, Nora, wieso, du bist doch eine Frau und machst Sport, da wirst du ja wohl irgendwas wissen. Und ich habe schon auch in der Philosophie ein bisschen quer geguckt, was es so gibt.
Und du hast auch im Deutschen Sport- und Olympiamuseum gearbeitet?
Ja.
Ja. Ja, also ein bisschen was mehr weißt du schon. Bettina Rudolfs, stell doch gerne mal dein Fachgebiet vor, in dem du arbeitest als Professorin an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Ja, also nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Und ja, mein Fachgebiet heißt Diversitätsforschung im Sport. Und ich habe diese Professur mit dem gleichen Titel seit gut 2 Jahren inne. Das ist auch, finde ich, etwas Besonderes, weil es also in Deutschland keine weitere Professur mit diesem Titel gibt und auch für die Sportwissenschaft ein Novum ist, eine Professur genau so auszuschreiben.
Absolut. Und ich kann sagen, in der Sportwissenschaft oder im Sportjournalismus ist es auch so, dass das ein Thema ist, das immer noch sehr randständig ist. Also viele haben davon gehört, aber eine richtige Expertise hat sich in dem Bereich noch nicht so richtig ausgebildet. Und ich arbeite mich da gerade so ein bisschen rein über verschiedene Themen, aber ich finde es total spannend, wie lange dieses Thema eigentlich unbeachtet geblieben ist, so in der breiten Öffentlichkeit, in der großen Öffentlichkeit. Wie nimmst du das denn wahr?
Ja, also ich stelle schon fest, dass es in den letzten Jahren, ich würde das mal so auf 10 bis 15 Jahre beziffern, durchaus eine gestiegene Aufmerksamkeit für diese Themen gibt. Und es gibt auch innerhalb der Sportwissenschaft eine gewisse Tradition für diese Themen. Beispielsweise gibt es eine Kommission innerhalb der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft. Das ist unser Berufsdachverband, die sich anfänglich Frauenforschung im Sport nannte, dann Geschlechterforschung im Sport und jetzt heißt sie Geschlechter- und Diversitätsforschung im Sport. Daran sehen wir auch schon so ein bisschen, wie sich die Paradigmen verändern.
Und man merkt, finde ich, dass dieses Thema immer stärker in die Öffentlichkeit gerät, nämlich dadurch, dass auf großen Sportevents und große Weltsportverbände überlegen, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir SportlerInnen nicht mehr in ein binäres System unterbekommen. Ich habe jetzt gerade für Sport Insight mit Robert Kempe über Caster Semenya und ihre Klage vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gesprochen. Könnt ihr euch gerne anhören. Aber daran wird, finde ich, sehr, sehr deutlich, wie wenig Ahnung es gibt, auch gerade in diesen Verbänden, darüber, wie eigentlich Biologie beschaffen ist oder wie Menschsein beschaffen ist und auch wie groß der, ja, ich würde fast sagen, Unwillen ist, sich damit in der Form zu beschäftigen, dass man menschenwürdige Lösungen findet. Also man möchte eigentlich dieses binäre System erhalten und das finde ich eigentlich ganz spannend auch, dass viele Menschen noch nicht auseinanderhalten können. Und ich muss sagen, das habe ich am Anfang wahrscheinlich auch nicht. Zum Beispiel Themen wie Transgeschlechtlichkeit, Intergeschlechtlichkeit, Nonbinarität. Und das finde ich halt so spannend, ne? Also man merkt einfach, das ist in vielen Bereichen noch gar nicht angekommen. Und trotzdem müssen wir das jetzt diskutieren, weil wir haben Olympische Spiele. Menschen sollen irgendwie teilnehmen, in binäre Kategorien eingeordnet werden. Jetzt stellen wir fest, kommen wir irgendwie an unsere Grenzen. Wie berührt das deinen Job?
Ja, das ist ein Kernthema in meinem Job, im Grunde genommen mit geschlechtlicher Vielfalt umzugehen, aber natürlich auch mit anderen Dimensionen von sozialer Vielfalt. Wir schauen beispielsweise auch auf andere Diskriminierungsphänomene wie Formen von Rassismus oder Klassismus im Sport. Und letzten Endes schauen wir auch auf die Überschneidungen, die diese verschiedenen Diskriminierungsformen miteinander haben, also auf so Phänomene der Intersektionalität im Sport. Also ja, das macht einen großen Teil meiner Arbeit aus, in der Lehre an der Sportschule, aber auch in der Forschung. Wobei ich in den letzten Jahren auch einen großen Arbeitsschwerpunkt hatte bei der Forschung zu sexualisierter Gewalt, die ja auch eng mit Geschlechterverhältnissen oder Ungleichheitsverhältnissen verbunden ist.
Absolut. Und da finde ich, weil du dich ja gut auskennst, wir haben darüber auch schon gesprochen, wie sind denn die Geschlechterverhältnisse so im Sport?
Oh,
total gerecht.
Absolut. Wir haben Gender Parity. Wir haben Gender Parity bei den Olympischen Spielen auf dem Feld. Damit sind wir durch mit dem Thema.
Klar.
Naja, ganz so ist es noch nicht. Also
bei Karl Diem stand das 1960. Ich war beeindruckt. Wir sind soweit. Die Amazonen gibt es wirklich. Alles ist fertig. Die Frauen können alles machen. Und ich dachte so, alles klar, gut.
Ja, und ich glaube, dass, was Rita gerade anspricht, so dieser Blick zurück, der ist schon auch durchaus notwendig, wenn wir uns mit Geschlechterverhältnissen im Sport befassen wollen. Das ist nun auch ein Gebiet, wo sich gerade Ritas Bruder ja bestens auskennt, mit dem ich übrigens eine gemeinsame Vorlesung an der Sporthochschule mache.
Ansgar Molzberger.
Der müsste da sein.
Ich hab's ja, den laden wir auch noch mal
aber
ein.
Ich habe ihn angezapft.
Ja, also gerade die historischen Entwicklungen, also wenn wir auf Turnbewegungen schauen, beispielsweise auf den sogenannten Turnvater Jahn, allein die Bezeichnung Turnvater ist ja schon irgendwie ein Inbegriff dafür, dass es hier darum geht, in so einer männlichen Linie etwas weiterzugeben. Die ersten Turnplätze, die eröffnet wurden, 1811 ist der allererste Turnplatz eröffnet worden in Berlin, die waren nur für Jungen und Männer vorbehalten und auch weit davor noch, als Gymnastik und Turnen so von den Philanthropen geprägt wurde, war das eine Disziplin, die den Jungen und Männern vorbehalten war. Und es ging da, wenn dann Mädchen oder Frauen mitgedacht wurden beim Sport, damals hieß das noch nicht Sport, sondern Gymnastik oder Turnen, dann ging es eigentlich eher darum, ihre Körper so zu stärken, dass sie gebärfähig sind, dass sie also ihre Rolle als Mutter und Frau auch gut ausüben können, während es bei Männern um Wettkampfleistung auch um Wehrtüchtigkeit ging. Und daran sehen wir schon, wie sehr unterschiedlich dieses System geprägt war. Und es hat dann lange gedauert, bis Mädchen und Frauen ihren Platz im Sport gefunden haben. Bei den Olympischen Spielen waren sie zunächst ausgeschlossen und haben sich dann über viele Jahre eben immer wieder zu einzelnen Sportarten Zutritt erkämpfen müssen. Erst seit 2012, seit den Olympischen Spielen in London, sind alle Sportarten letzten Endes auch für Frauen und Männer gleichermaßen offen.
Ja, das ist, ich finde das so erschreckend zu sehen, dass es erst in jüngster Vergangenheit sozusagen diese Geschlechtergerechtigkeit gab in einem binären Geschlechtersystem und auch diese, du hast gerade eben die Gebärfähigkeit angesprochen. Das ist ja immer ein schmaler Grat mit der Gebärfähigkeit, ob sozusagen durch Sport die Gebärfähigkeit gefördert wird oder möglicherweise gefährdet wird, weshalb ja Frauen auch bis in die 2000er nicht Skispringen sollten, weil man nicht wusste, diese Erschütterung beim Aufschlagen, ob das nicht möglicherweise was macht mit der Gebärfähigkeit der Frau. Also das ist ja keine olle Diskussion, sondern die ist ja immer noch relativ gegenwärtig. Und das finde ich schon sehr spannend, dass es da vor allen Dingen um die Fortpflanzungsfähigkeit geht, aber nur bei den Frauen. Man könnte bei den Männern auch drüber sprechen. Radfahren soll da ja möglicherweise einen Impact haben. Also von daher, nee, ich finde das interessant, dass es eben an der Frau diskutiert wird oder an Menschen mit Uterus in dem Fall.
Ja, das ist auch schwierig, da drauf zu gucken und nicht zu verzweifeln, finde ich, wenn man gleichzeitig nämlich so Potenziale auftut, wo schon Freiheitsbestrebungen ganz früh da waren oder wo Frauen vielleicht Rollen eingenommen haben, die wir jetzt so gar nicht zuschreiben würden. Also wenn über die Antike berichtet wird, dann immer auch darüber, dass Mädchen im Rahmen der Kampferziehung natürlich auch geboxt und gerungen haben und gelaufen sind und dass es eigene Hera-Festspiele gab und nicht nur die Olympischen und so weiter.
Die haben
und
nicht
dass
nur Gedichte zitiert und getanzt?
Nein, komischerweise nicht. Getanzt wurde aber auch viel. Also dass sowohl das Agonale als auch das Ästhetische schon da waren und irgendwie immer auch so Randbewegungen und ja Freiheitsräume erkundet wurden. Und ich als Anhängerin des Neuhumanismus bin dann immer besonders verzweifelt in jedem Fach, aber in der Sportwissenschaft auch besonders, wenn ich denke, man hatte eigentlich so das Individuum entdeckt und hochgehängt und gesagt, wir wollen schauen, wie sich da Kräfte proportionierlich entwickeln können. Und das dann zu vergeben und zu sagen, nee, aber es ist halt im patriarchalen Rahmen natürlich auch nicht möglich, das zu entwickeln. Es ist einfach schade drum. Und natürlich gibt es auch die ganzen Einschränkungen, dass das Männer waren, die das gedacht haben und geschrieben haben und so weiter. Auch als die ersten Frauenvereinigungen gegründet wurden, waren ja weiter die Männer die Funktionäre und so. Aber es wäre schon möglich, das anders zu denken. Und das interessiert mich jetzt auch mit Blick auf die Zukunft, ob das jetzt so eine Phase des Aufbruchs ist, wo wir vielleicht über die Diversität diesen Aufbruch erleben hin zur Individualität. Weil du sagst ja zu Recht, Nora, das Binäre ist eigentlich das, was es so schwierig macht. Aber man kann ja auch schlecht quantifizieren und Leistungen bemessen, wenn man sagt, im Prinzip ist jede Person so individuell, dass es unvergleichlich ist. Philosophiegeschichtlich ist das unproblematisch. Da sagst du, Individuum so ist ineffabile, aber dann kannst du halt keine Wettkämpfe abhalten. Dann kannst du nur sagen, ja, so gut gemacht. Ne?
Aber ich glaube, dass das ein Kern der Debatte ist, dass nämlich ganz essentielle und existenzielle Fragen an den Sport gestellt werden, wie wir ihn heute leben. Und die ja schon mehrfach gestellt worden sind. Ne? Also über die Beschäftigung mit den alternativen Olympischen Spielen, also den Arbeiterolympiaden, wo zum Beispiel gesagt wurde, okay, wir treten nicht als Nationen an, sondern wir messen uns im Sport, um des Spaßes willen, ja, und um der und auch um zu sagen, ja, wir sind eben Menschen, die sich im Sport verbinden und eben da nicht einen zusätzlichen Ausschluss oder eine Unterscheidung, eine Diskriminierung erzeugen. Und das stellt den Sport ja schon in Frage. Und das haben wir jetzt mit den Fragen nach Fairness, ne? Also, wie ist das denn mit einer intergeschlechtlichen Frau, die einen höheren Testosteronwert hat? Ist das fair, dass die bei den Frauen startet? So? Und die Frage, ich finde, man kann die Frage stellen, man darf dabei aber nicht den Fehler machen, den Frauen abzusprechen, dass sie Frauen sind, wenn sie intergeschlechtlich sind. So, und dann haben wir aber ein Problem mit der Kategorisierung. Und das Interessante ist, dass wir diese Probleme auch haben, zum Beispiel bei den Paralympics. Ne? Da gibt es immer wieder Diskussionen um diese Schadensklassen. Wann ist das vergleichbar? Wie ist das vergleichbar? Darf denn jemand mit einer Prothese bei den nicht behinderten Sportlern mitlaufen? Weil zum Beispiel durch die Prothese ein technischer, muss man sich vorstellen, technischer Vorteil erzeugt wird, weil die Federkraft so hoch ist. Ne?
Ja, aber auch jenseits dessen, also genetische Ausstattung ist eben sehr unterschiedlich. Da kann man ja sagen, im Prinzip ist da jedes Individuum auf die eine oder andere Weise bevorteilt oder behindert. Nicht das, ne? Eigentlich ja, ja. Sollten wir auf die behindernden Strukturen gucken, statt auf die Individuen. Das habe ich nicht vergessen. Im Sport- und Olympiamuseum hängen diese zwei großen Tafeln unterschiedlicher Disziplinen und Menschen, die in diesen Disziplinen gut sind. Eine Frau im Basketball sieht anders aus als eine Frau im Ballett, sieht anders aus als eine Gewichtheberin. So. Und einem fällt dann ja auf, dass wir mit Normalität oder so, mit unseren Vorstellungen davon, was denn eine Frau zu sein, darzustellen habe und wie die auszusehen habe, sowieso nicht weit kommen im Sport.
Ja, und daran zeigt sich eigentlich nochmal diese starke Binarität des Systems, dass wir halt Frauen im Sport immer sehr stark an Männern messen und sie eigentlich im Sport das zweite oder auch das defizitäre Geschlecht sind. Und wir in allen Dingen, die wir tun, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Testosteronspiegel sprechen, dann davon ausgehen, dass dieses kleine Botenstoffchen im Blut dann eben das Zentrale ist, an dem wir den Unterschied festmachen müssen. Ja. Und dieses Hormon sozusagen die Menschheit in zwei Typen spaltet und es nichts dazwischen gäbe. Ja, und das,
ohne dass das bis jetzt in irgendeiner Form wissenschaftlich belegt ist. Also es gibt Indizien dafür natürlich, ne, dass es bestimmte Effekte hat, aber die sind nicht mit irgendwas gegengerechnet.
Ja, vor allen Dingen ist die Fragestellung so einseitig, ne?
Genau, es kommt darauf an, wie ich die Frage stelle. Natürlich kann ich, wenn ich Mittelwerte berechne, durchaus herausfinden, dass der Testosterongehalt bei Männern im Blut im Schnitt höher ist als bei Frauen im Blut. Und ich kann auch, wenn ich dann ermittle, wie beispielsweise die Stoßkraft des Armes oder die Sprintschnelligkeit beim Lauf ist, feststellen, dass Männer hier im Schnitt im Mittelwert schneller sind als Frauen. Aber es wird halt immer vernachlässigt, wie groß die Spannbreite innerhalb der Gruppe der Frauen ist, aber auch innerhalb der Gruppe der Männer. Und das wird nirgendwo, wie Rita gerade gesagt hat, gegengerechnet oder ausgeglichen. Und eigentlich finde ich, wenn wir auf die Paralympischen Spiele schauen, machen die uns ja ganz gut vor, dass es deutlich mehr Klassifizierungssysteme geben könnte.
Ja. Definitiv.
Naja, also ich hänge noch an dem Gedanken, den du eingangs formuliert hast, Bettina, nämlich, dass das ja immer auch Zeitgeist abbildet. Also wie wir eine feministische Debatte führen, sagt eben viel auch darüber aus, was jetzt gerade als normal empfunden wird, wie wir Frauen sehen, sagt was darüber aus, wie wir Arbeitsteilungen und Geschlechterverhältnisse an sich denken und im Sport eben in besonderer Weise. Ich habe mich gefragt, warum so besonders im Sport und bin auf diese These gestoßen, dass Sport sich so im Mittel befindet zwischen Ernst und Spiel. Gerade, es ist nicht nur Spiel, weil es um Leistung geht, es ist aber auch nicht nur Ernst, weil es ja spielerisch ist. Und dieser Leistungsgedanke, wenn der das Scharnier ist, an dem die Wippe so auf und ab sich bewegt, dann ist das natürlich schwierig wegen ja, Leistungsfeststellung zu sagen, dann lassen wir jetzt jede Person einfach machen. Das funktioniert ja nicht. Ich habe mich wohl gefragt, ob es nicht besonders auch eine Frage des Leistungssports ist. Denn für die anderen, Freizeitsport, Breitensport, Bewegung ästhetischer Natur oder so, ist es ja eigentlich schon so, dass es Möglichkeiten freisetzt, auch individuell jemand anders zu sein. Mein Frausein anders zu leben, als es vielleicht gesellschaftlich von mir erwartet wird. In der Sphäre des Breitensports geht es ganz gut und im Leistungssport geht es dann nicht mehr. Das ist irgendwie schräg.
Ja, aber ich glaube, das Scharnier, das, was du gesagt hast, zum einen gehen da sehr viele Diskussionen, glaube ich, durcheinander und zum anderen an dem Leistungsscharnier im Leistungssport hängt halt Geld.
Ja, klar.
Und das ist, glaube ich, so dieser entscheidende Faktor.
Ja,
ne?
Das bildet halt auch Kapitalismus ab.
Genau, das bildet Kapitalismus ab, das bildet eine ganze Industrie ab, die sich da drum gebildet hat. Ne? Also die laufen nicht nur auf irgendwelchen World Leagues gegeneinander, um irgendwie die Schnellsten zu sein, sondern da geht es halt wirklich um richtig viel Geld, zum Beispiel in der Leichtathletik, wo es ja ein großes Thema ist, aber auch im Schwimmen. Und das macht natürlich was. Und das Argument, das ich sehr häufig lese von eben Athletinnen, die nicht, also die einfach Cis-Athletinnen sind, cis-weibliche Athletinnen sind, die dann sagen, wir haben uns diesen Platz so hart erkämpft, als Frauen in dieser Form starten zu dürfen. Wir sind immer noch benachteiligt gegenüber den Männern und jetzt haben wir da noch jemanden auf dem Feld, mit dem wir konkurrieren müssen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Scharnier ist, das gerne so beiseite geschoben wird. Und weil man dieses Argument nicht hört, ja, dann wird dann häufig gesagt, naja, die sind halt transexkludierende, radikale Feministinnen. Das kann natürlich alles miteinander kommen. Aber ich glaube, wir müssen uns die Argumente differenzierter angucken. Ich kann das Argument verstehen, die menschliche Abwertung, die dahinter steckt, da gehe ich jetzt nicht mit.
Ja, Diskriminierung ist eben auch eine Form von Gewalt. Wenn das in den letzten Jahren war, das ja hauptsächlich dein Thema, hast du gesagt. Also die psychische Gewalt, die ich da erfahre, die ist, glaube ich, auch von klein auf schon immer dabei. Also, dass ich als Mädchen anders angeguckt werde. Es gibt so einen berühmten Aufsatz von Marion Young, Werfen wie ein Mädchen von 1980, die sagt, die nutzen den lateralen Raum gar nicht, die nutzen gar nicht ihren ganzen Körper, weil sie sich schon dran gewöhnt haben, von klein auf objektiviert zu werden, angeguckt zu werden, ob sie das denn auch richtig machen. Mach dich nicht schmutzig, sei vorsichtig und all diese Dinge. Und jetzt können wir sagen, das ist überwunden, da sind wir im Feminismus weiter, 1980 ist lange her, aber es ist ja immer noch ein Thema, wie du richtig sagst, Nora, ne? Also die feministische Debatte fragt nach der Rolle von Freiheitsräumen für Frauen und dann fragt sie eben auch binär.
Ja, und ich glaube, wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass wir im Sport noch längst nicht da sind, zu sagen, wir haben eben so eine Geschlechterparität erreicht oder eine, dass die Frauenförderung schon ihr Ziel erreicht hätte. Und ich glaube, das ist das, was uns im Sport auch ein Stück weit Probleme macht. Also da kommt jetzt die ganz moderne Debatte um geschlechtliche Vielfalt, um Transgeschlechtlichkeit, Intergeschlechtlichkeit in den Sport. Aber wir stecken im Sport eigentlich noch in einem Bereich, wo andere Teile unserer Gesellschaft schon wieder raus sind. Also bei uns im Sport ist es noch so, dass Führungspositionen von Männern besetzt sind. Im Sportjournalismus, wo du dich besser auskennst, Nora, ist es so, dass wir nur wenige Frauen als Journalistinnen haben.
6% der Artikel 2022 im Sport wurden von Frauen verfasst.
Bang. Also es ist einfach immer noch ziemlich klar, wie die Geschlechterverhältnisse verteilt sind. Wir haben auch beispielsweise im Trainingsbetrieb die Situation, dass es nur wenige Frauen als Trainerinnen gibt. Die meisten Sportlerinnen, die in Deutschland beispielsweise auch in Richtung Leistungssport unterwegs sind, trainieren nie bei einer Frau oder nur selten bei einer Frau. Und das ist einfach alles ein Indiz dafür, dass dieses System des Sports noch sehr damit beschäftigt ist, eigentlich erstmal die Geschlechtergleichstellung hinzubekommen. Mhm. Das haben wir noch nicht geschafft. Und nun kommt im Grunde genommen die Debatte um geschlechtliche Vielfalt hinein und irritiert natürlich sehr das, was da auch schon an Errungenschaften sind, an feministischen Errungenschaften. Und da treffen dann zum Teil Welten aufeinander.
Ja, definitiv. Also das merkt man auch im Austausch unter SportjournalistInnen. Also wenn es da um Debatten geht zu Geschlechtervielfalt, da sind eigentlich andere Themen noch gesetzt, eben weil es ja nicht mal im Binären eine Form von Vielfalt gibt. Plus, das müssen wir auch sagen, der deutsche Sportjournalismus ist halt vor allen Dingen heteronormativ und weiß. Also wir haben nicht mal eine Herkunftsvielfalt in irgendeiner Form und auch das ist ja schon problematisch.
Ja, Diversität bildet sich halt nicht nur an den Individuen, sondern auch in der Wissenschaft ab. Das ist irgendwie explodiert mit der Postmoderne. Da hat man staunend noch zugeguckt und gedacht, huiuiui, das sind aber viele Diskurse auf einmal. Und wenn man dann angefragt ist, sich zu verorten, spürt man, wie schwierig das ist, finde ich. Also ob du jetzt als Feministin giltst, wenn du den und den Standpunkt vertrittst oder ob du dann one of the guy bist oder ob du überhaupt schon Diversität denken kannst, sind ja dann immer auch Machtfragen, die zurechtgestellt werden. So, okay, die zu stellen. Aber ich erlebe das als eine große Hilflosigkeit gegenüber dieser Komplexität. Und ein bisschen Schiss kriege ich, weil ich weiß, dass Menschen dazu neigen, wenn die Komplexität zu groß wird, sie dann auch zwanghaft zu reduzieren und so Schneisen reinzuschlagen, was wir sicher brauchen, um im Alltag gut durchzukommen. Aber insbesondere in Systemen, wo Vielfalt eben auch Individuen und Menschen betrifft, glaube ich, dass da viel hinüberfällt und viel Ausgrenzung passiert.
Ja, und wir waren eben ja auch mal so bei dem Thema, warum ist das eigentlich alles im Sport so schwierig? Da haben wir ja schon ein paar Argumente dafür gesammelt, aber ich glaube, wir müssen auch schon noch mal sehen, dass das ein körperzentriertes Handlungsfeld ist und wir am Körper gemeinhin auch die Geschlechterunterschiede festmachen. Das wiegt natürlich schwer. Dann ist es ein System, das sehr auf dem Grundsatz von Fairness und Chancengleichheit basiert im Wettkampf, was ja auch sinnvoll und gut ist, wofür wir alle stehen und auch bereit sind, uns einzusetzen im Sport. Ja, und dann kommt noch so ein Punkt hinzu, dass, glaube ich, auch aufgrund der großen Ehrenamtlichkeit dieses Systems es ein ganz träges System ist. Also Veränderungen in Organisationen, die ehrenamtlich geführt sind, die werden meistens erstmal durch Abwehr bearbeitet. Mhm. Also da bewegt sich das, was eigentlich nach vorne gehen soll, erstmal durch Hinterfragen, durch Ablehnung. Diese Loops im Lernen, die braucht es auch für die Organisation, aber das ist natürlich für Menschen, die gerade dabei sind, beispielsweise dafür zu kämpfen, einen Platz in einem Sportsystem zu bekommen, weil sie ihr Geschlecht gewechselt haben, oder für Menschen, die intergeschlechtlich sind, alles viel zu langsam. Mhm. Also das System reagiert da einfach viel zu langsam.
Schon wie in der Kirche, ne?
Ja, total. Und was ich aber auch sehr spannend finde, ist eben dieser starke Fokus auf Ehrenamtlichkeit. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass eben nicht so viele Frauen da präsent sind. Und man muss sagen, Frauen sind ehrenamtlich in Vereinen aktiv, aber dann auch in so Care-Tätigkeiten. Ja, also wie häufig habe ich gelesen, ohne die Mütter, die unsere Trikots waschen, wären wir alle nichts. So, wo man sagt, ja, die könnten aber auch zum Beispiel einen Kassenwart machen. Ja, die müssten gar nicht die Trikots waschen, das könnt ihr schön selber machen, ja, sondern lasst die doch mal an andere stellen. Und das ist halt ein Problem, da Männer und Frauen auch nachweislich immer noch unterschiedlich viel Freizeit zur Verfügung haben durch die ungleich aufgeteilte Care-Arbeit. Und da finde ich, da merkt man schon, es wird hochkomplex, weil es eben in den Lebensalltag mit eingreift. Aber Sport ist ja Teil des Lebensalltags für viele Menschen und da muss man eben gucken, wie kann man Frauen besser beteiligen. Und ich habe ja versucht rauszufinden, ob sich mal jemand die Mühe gemacht hat, sich anzugucken, warum es Frauen so schwer fällt, da bestimmte Positionen einzunehmen. Und diesen Konnex habe ich in der Form nicht gefunden. Also es wird gar nicht strukturell hinterfragt, warum sind Frauen in Vereinen nicht präsent in der Form, in bestimmten Positionen. Was bräuchte es eigentlich, damit sie da präsent präsent sein können. Zum Beispiel, wenn das irgendwie Treffen immer sind, wenn es abends ist, ja, die sitzen abends zusammen, machen da ihre Treffen, besprechen da wichtige Sachen. Das ist schön und gut. Dummerweise, wenn man jetzt ein bis mehrere Kinder hat, ist das nicht die Zeit, in der man dann nicht zu Hause sein kann. Es sei denn, es ist gut aufgeteilt. Und das sind ja Gründe, warum Frauen sich dann nicht entsprechend beteiligen können. Und da muss man, glaube ich, strukturell ran. Dafür müsste man dieses Problem aber erstmal als solches erkennen, benennen und dann auch gucken, ob man da Möglichkeiten schafft. Ja? Ob man im Verein sagt, okay, lass uns doch mal, wenn wir mehr Frauen haben möchten, dann lass uns doch im Verein Kinderbetreuung organisieren. Dann machen wir hier eine Spielecke und stellen irgendwen ab, der dann irgendwie die Kinder betreut oder so. Aber sich mal kreativ damit auseinanderzusetzen, die Frage überhaupt erstmal zu stellen, warum können Frauen sich nicht in gleicher Form beteiligen? Was müsste denn oder wie müsste Vereinsarbeit beschaffen sein, damit es eben auch Frauen möglich ist, die in Care-Bezügen leben, daran gleichberechtigt teilzuhaben? Die Frage habe ich in der Form bis jetzt nicht irgendwo gelesen.
Ja,
das mag an mir liegen.
Ja, es gibt schon Arbeiten dazu, nicht viele, da gebe ich dir durchaus recht, aber an der Sporthochschule beispielsweise haben Ilse Hartmann-Tews, Claudia Kombrink, Britt Dahmen dazu geforscht und haben Geschlechterverhältnisse in den ehrenamtlichen Führungspositionen des Sports untersucht, also mit dem allgemein bekannten Befund, dass Frauen dort selten präsent sind, haben aber dann auch auf die Strukturen geschaut, die es eigentlich braucht, um Frauen zu fördern. Und was immer wieder so rauskommt bei den wenigen Studien, die es dazu gibt, ist, dass es vor allem die informellen Netzwerke sind, die den Frauen fehlen. Also es ist bei den meisten Männern, die ein Ehrenamt im Sport übernehmen, so, dass sie sehr gut mit anderen Männern vernetzt sind und diese Vernetzung auch pflegen, entweder weil sie selber früher sportlich mit anderen Männern aktiv waren oder durch alle möglichen Freund- und Seilschaften und dadurch dann
Bier trinken.
Auch das.
In die Sauna gehen.
Ja, 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 ist so.
Auf dem Golfplatz.
Zum Beispiel. Ja, ja, dann in Positionen geraten und Stellen halt zu selten zum Beispiel ganz offiziell ausgeschrieben werden. Und dadurch Frauen auch nicht die Möglichkeit haben, in Positionen
Rita bricht gerade in sich
zu geraten.
Willkommen im gelebten Leben. Ja, ist ja wirklich so. Also das wissen wir leider auch schon so lange aus den Sozialwissenschaften, dass wir verdammt nochmal den Blick auf die vermeintlich schwachen Beziehungen richten müssen, dass Resilienz nicht am Individuum passiert, sondern im Sozialen, dass wir Netzwerkanalysen brauchen, um Menschen zu helfen. Und das meine ich mit dieser tiefen Tragik, das alles zu wissen, was jetzt dran wäre. Und auch Ideen zu haben, wie man es besser machen könnte. Und dann passiert nichts. Das ist schon echt frustrierend. Es stimmt aber ja nicht, dass nichts passiert.
Eben.
Man muss genauer reinzoomen, vielleicht so wie in deiner Aufzeichnung oder in meine. Man muss so ein bisschen suchen und dann findet man aber ja ganz viele Aufbruchspotenziale. Allein, dass es deine Professur gibt. Ich bin so dankbar, dass es die gibt. Das ist toll. Ne? Mhm. Oder dass man auch mal gefragt wird, was bräuchtest du denn, um mitmachen zu können? Oder nicht blöd angeguckt wird, wenn man einen Airquotes eher männlichen Sport macht. Oder so. Es gibt diese Aufbrüche, aber es sind sehr kleine, privilegierte Kreise, in denen das vollzogen wird, bis das die Masse erreicht. Ich habe ja schon mal gedacht, vielleicht überholt uns der Transhumanismus noch. Wenn jetzt schon Frauenbewegung dran ist und Diversität, wenn jetzt noch die KI so richtig reinklotzt,
ja,
dann
ja
haben
schon.
Wir das Problem bald nicht mehr, weil dann sind wir transhuman und dann spielt Geschlechtlichkeit tatsächlich nicht mehr so eine Riesenrolle.
Ich glaube, es gibt Menschen, die sich das wünschen würden tatsächlich, weil es einfach eine so große Rolle spielt und so viele Lebenswege auch tatsächlich behindert. Und was ich auch noch sehr spannend fand, da kommen wir so in die aktuellen Debatten rein. Es gab ja diese große Debatte um Outfits, um die Outfits der US-Amerikanerin.
Oh, da gibt's auch viel in der Geschichte zu, ja.
Ja, aber weil Bettina gerade eben gesagt hat, es geht ja auch um Körper und Körperlichkeit und so. Und ich habe in dem Zuge ein Gespräch gehabt bei WDR 5 und habe dann aber mal im Freundeskreis rumgefragt, also bei Instagram, ne, diese Follower, die man da hat, Followerinnen vor allen Dingen, und habe dann mal gefragt, was ist denn eigentlich für euch das entscheidendste Thema am Sport? Ne? Was behindert euch denn da, wenn es um Kleidung geht? Und ich habe so oft gehört, dass wie unfassbar essentiell ein richtiger Sport-BH ist und dass es für viele Frauen schon deshalb nicht möglich ist, an Sport teilzunehmen, weil sie eine große Oberweite haben und dafür keinen passenden Sport-BH finden. Und dann habe ich Studien gefunden aus Australien von vor 2 Jahren oder so, dass eben diese Oberweite einen unglaublichen Impact hat und zum Teil tatsächlich zu Knieverletzungen führen kann, weil dadurch die Schrittweite verkürzt wird und so. Also weil man gar, also nur weil einfach eine andere Schwerpunktverlagerung ist. Und tatsächlich ist es so, wenn wir Sportlerinnen sehen, sehen wir vor allen Dingen Frauen, die nicht viel Oberweite haben, gerade bei LeichtathletInnen, aber auch Turnerinnen und so, also alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hat, ne, sind halt.
Ja, versuch mal Deckung zu halten.
Ja, aber das ist ja genau das Ding.
Klar.
Und wenn da sozusagen schon der Ausschluss stattfindet, ganz früh im Leben, ne, dann finde ich das sehr spannend, weil es natürlich auch dazu führt zu überlegen, naja, warum scheiden zum Beispiel so viele ab 14 aus dem aktiven Sport aus? Also man sieht zum Beispiel, dass ähnlich viele Jungs wie Mädchen mit dem Sport anfangen und mit der Pubertät gibt es dann so einen Shift und dann werden es in fast allen Sportarten außer Eiskunstlaufen und Turnen, also das, was als typische Frauensportarten bezeichnet wird, steigt der Anteil der Männer enorm an. Also wirklich zu 2/3 gegen 1/3 und das gängige Argument ist dann, naja, die Mädchen interessieren sich dann für Jungs und scheiden deswegen aus. Und vielleicht ist das Argument aber ein ganz anderes.
Ja, das stimmt ja auch so nicht, weil die Jungs würden sie ja beim Sport finden. Von daher könnten sie ja in den Sport gehen.
Man findet
gehen,
da
ne?
ganz gute Jungs. Und manchmal.
Viele. Also von daher, nein, also das ist, erstens ist natürlich dann gerade die Pubertät die Phase, wo die Verunsicherung am größten ist. Und wenn ich mich in einem Feld aufhalte, das so stark von Körperlichkeit geprägt ist und ich mich als Mädchen noch mehr als Jungen sicherlich verunsichern lasse durch körperliche Veränderungsprozesse, dann, ja, dann liegt es schon auch nahe, vielleicht gerade dieses Feld zu verlassen, wo ich mich körperlich so stark exponieren muss. Mhm. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, wo ich denke, da können wir wirklich nochmal ansetzen. Also, was haben wir für Kleiderordnungen im Sport? Und wenn wir da schauen, wie wir eben Körper zur Schau stellen im Sport, dann finde ich das schon massiv. Und das ist etwas, was Kinder auch verunsichert und auch Jugendliche verunsichert. Wenn ich im Turnen als Mädchen weiß, ich muss beim nächsten Wettkampf wieder in diesem super knappen Outfit antreten. Da haben uns ja ein paar Turnerinnen gezeigt, dass es anders geht, aber es setzt sich halt noch zu wenig durch. Also es ist halt immer noch so viel nackte Haut auch im Spiel bei vielen Sportarten, wo ich das funktional gar nicht unbedingt einsehe und nachvollziehen kann. Das sind aber gewisse ästhetische Schönheitsideale, die da geprägt werden. Und die sind geschlechtsabhängig. Und das macht natürlich eine Menge mit jungen Mädchen.
Wobei man sagen muss, dass auch junge Männer davon beeinflusst sind durch Social Media. Also wir haben ja gerade erlebt, dass durch Corona vor allen Dingen dieses Bodybuilding enorm zugenommen hat und dass junge Männer vor allen Dingen unter einem riesigen Druck stehen, schon als 16-, 17-Jährige so voll bepackt mit Muskeln zu sein, wie es häufig gar nicht geht in dem Alter, weil man eben noch im Wachstum ist und so. Und wie groß die Unsicherheiten sind, wenn man dieses Körperideal nicht erfüllt und so. Und auch Social Media da natürlich eine riesengroße Rolle spielt. Aber es ist natürlich auch eine Rolle spielt, dass wenn wir von AthletInnen sprechen und von Athletinnen sprechen, vor allen Dingen die schlanken, schnellen Läuferinnen sehen. Also wir sehen vor allen Dingen Leichtathletinnen, wir sehen selten junge Ringerinnen, Kugelstoßerinnen. Es gibt mittlerweile Turnerinnen, die andere Körperideale haben als noch vor 20, 30 Jahren, was ich großartig finde. Also da hat sich das Körperbild geändert, ne? Oder auch sehr muskulöse Frauen. Also das sehen wir im Rahmen von Fitness dann muss es aber auch das Sixpack sein und so. Aber viele andere Körperformen sehen wir nicht, ne? Also zum Beispiel eine, keine Ahnung, sehr, sehr voluminöse Yoga-Lehrerin ist eher selten.
Ja, es ist halt auch eine große Ambivalenz dahinter, ne? Natürlich teile ich das auch mit dem kritischen Blick auf Kleiderordnungen und frage mich, wo die ganze Body Positivity dann so hin ist. Andererseits will ich ja auch einer jungen Frau, der ich flapsig beim Training sage, sag mal, darf man hier nichts anziehen, nicht ihre Freiheit nehmen, sich so zu zeigen. Weil ich weiß, dass man in Garmisch-Partenkirchen 1920 noch über seine Skihose einen Rock anziehen musste, bis man die Ortsgrenze verlassen hatte. Dann durfte die Frau den Rock ablegen und Skifahren gehen. Also das ist ja auch was man nicht mehr will. Ich habe so ein Grundgefühl, weil ich anders groß geworden bin in der Jugend. Ich gehe so im ollen T-Shirt von irgendwem und ziehe halt eine Hose an. So, das ist für mich aber selbstverständlich und unproblematisch. Wenn ich das aber erleben würde als total total abseitig. Also ich erlebe, dass die mich als abseitig erleben, aber ich bin ja alt, dann ist das okay. Wenn das aber ja unter den Jungen völlig abseitig ist, dann habe ich natürlich die Tendenz, das nicht zu machen und will dazugehören. Das gehört ja auch alles dazu. Wenn dann jemand selbstbewusst sagt, wieso, ich habe mir diesen Körper so geschaffen, wie ich ihn wollte, Bodybuilding. Ne? Mhm. Ich will den zeigen. Wer bin ich dann zu sagen, ja, mach mal was drüber. Ich möchte das trotzdem. Also beim Boxtraining finde ich das zum Beispiel unangenehm, wenn Männer immer ihr Shirt ausziehen. Warum? So, ich
es muss ist so
den
heiß.
Schweiß auch nicht.
Ja, ja, genau.
Und ich finde es auch unangenehm übrigens. Schöne Grüße. Ich habe es ihr auch gesagt, wenn in der Kabine dann gesagt wird, wieso sieht doch super aus, sollen die ruhig alle machen. Und ich denke, ja Leute, echt, ey. Nee, können wir bitte einfach sagen, wir tragen hier T-Shirts alle. Ist doch egal. Ja. Das würde den Druck rausnehmen. Bisschen wie bei Schuluniformen oder so. Aber mir ist völlig klar, dass es eine Ambivalenz von Freiheit ist, sich einerseits zu zeigen und andererseits aber auch bedecken zu dürfen, wenn ich das denn möchte. Und das scheint schwer zu etablieren zu sein.
Aber auch das wird ja vor allen Dingen an weiblichen Körpern ausgetragen. Wenn wir uns das im Beachhandball oder Beachvolleyball angucken, dann ist sozusagen das, was Frauen anziehen dürfen, sehr knapp bemessen. Und dann gibt es auch Strafen, wenn du zu viel anhast. Das funktioniert nicht in gleicher Form bei Männern. So, also die müssen nicht im Beachhöschen da rumlaufen.
Ja, aber sexualisiert sind die auch. Auf so eine andere Weise, ne?
Ja, aber ja, schon auch. Ich denke auch, wir können jetzt nicht so tun, als würde das alles für Männer und für Sportlichkeit und Männlichkeit nicht gelten. Aber klar, die Beispiele von Sportverbänden, die eben Kleiderordnungen erlassen haben, die sind natürlich schon stärker in die Richtung Volleyball, Handball, aber jetzt eben auch das Trikot für die Olympischen Spiele beispielsweise, wo es darum geht, den weiblichen Körper mehr zur Schau zu stellen.
Die zweite Ambivalenz, die mir noch auffiel im Gespräch, ist ja die, als du über die große Oberweite sprachst, zwischen wir möchten so einen Biologismus eigentlich ablösen. Wir möchten gar nicht mehr biologistisch argumentieren. Das ist auch in der Philosophie so. Man löst sich eigentlich von dieser Art zu argumentieren und ist dann gleichzeitig auch so skeptisch gegenüber anthropologischen Argumenten. Da habe ich ein anderes Problem mit. Aber gut, also wir möchten Biologismen überwinden und eigentlich sagen, da gibt es mehr, wo wir hingucken müssen. Das muss diverser argumentiert werden. Und gleichzeitig gibt es aber ja biologisch mitbegründete Unterschiedlichkeiten, die zu berücksichtigen sind. Und ich glaube, da tappt man halt häufig in so Fallen, in die man gar nicht tappen will, dass man sagt, ne, als Mädchen ist das mit 14 vielleicht schwierig wegen der Pubertät. Aber ich will nicht sagen, dass du als Mädchen in besonderer Weise betroffen bist von. Das finde ich schwierig. Und gerade im Sport ist es ja dann eben auch nochmal eine neue Herausforderung, wie gesagt, das Individuum zu berücksichtigen, wenn ich gleichzeitig Klassen bilden muss. In Bezug auf Gewalt hatte ich noch einige Fragen, weil dich das ja so lange beschäftigt.
Dann,
auch schon,
da,
ne?
Darf ich einen Einschub noch machen zu diesen Körperlichkeiten? Klar. Also das Argument, was eben auch kam, ist zum Beispiel zu Sport-BHs. Wenn es ein guter sein soll, dann rappt man zwischen 70 und 100 Euro. Das ist eine Zugangshürde. Also es gibt viele Frauen, die nicht zusätzlich zu ihren sonstigen Kosten noch 70 bis 100 Euro, und du brauchst ja meistens dann auch nicht nur einen, sonst musst du den ständig auf der Hand waschen, dann ist er auch schnell durch, ne, sondern zwei oder drei davon. Also es ist so ein Start in Investment von um die 300 Euro, das einfach ein Nachteil ist, wenn du eine Frau bist mit einer großen Oberweite und dich sportlich betätigen möchtest. Mal ganz davon abgesehen von den sexistischen Blicken im Fitnessstudio, beim Laufen oder was auch immer, das kommt dann noch on top. Aber sozusagen zu sagen, das ist auch eine finanzielle Herausforderung, diesen Körper so zu schützen, dass Sport auch gesundheitsverträglich möglich ist.
Ja, aber das ist ja gar nicht anders als meine Frage, nur eine Ergänzung, ne? Dass man sagt, wie sind da die Diskriminierungsformen? Was finden wir denn am häufigsten vor? Ist es tatsächlich sowas, so ein Klassismus von, wenn du reich bist, kannst du dir den BH leisten, wenn du ein weißes Mädchen bist, hast du andere Privilegien, als wenn du ein schwarzes Mädchen bist? Oder was sind so die Gewaltformen, mit denen man sich da besonders beschäftigt?
Ja, also bei den Studien, die wir zu Gewalt oder auch zu interpersonaler Gewalt, also der Gewalt, die zwischen Menschen passiert, ausgeführt haben, ist es so, dass psychische Gewalt in Form von Drangsalieren, Sprüche, in Form von Bedrohungen, Beschimpfungen, das sind die Gewaltformen, die wir am häufigsten finden im Sport. die ja wirklich je nach Studie um die 80% der Befragten ausmachen. Und da sehen wir eigentlich, dass es sehr, sehr weit verbreitet ist, Formen von psychischer Gewalt. Und wir haben in den Studien, das muss ich dazu sagen, immer auch qualifiziert, dass es um negative Erfahrungen ging, weil oft begegnet mir jetzt das Argument, naja, wenn ihr so hohe Prävalenzen in euren Studien findet, dann ist das ja so normal, dann ist es auch keine Gewalt. Also es ist so ein
interessantes Argument.
Normalisierte Gewalt.
Ja. Also zu der Zeit, als man Kinder noch schlagen durfte, war das keine Gewalt, Kinder zu schlagen.
Ja,
weil es so oft
vorkam. Es ist ja schon so, dass die Wissenschaft das auch in der Pädagogik erst spät, als Katharina Rutschke dann zur Schwarzer Pädagogik gearbeitet hat und die Quellen einfach nur kommentarlos nochmal neu sortiert hat und herausgegeben hat und es einem dann so wie Schuppen von den Augen fiel, dass das überall immer eine Rolle spielte und auch bei so Säulenheiligen wie Pestalozzi oder so völlig selbstverständlich dazugehörte. Das ist der Blick von außen, der dann fehlt, ne? Und die Aufmerksamkeit dafür, was denn alles zu Gewalt gehört.
Ja, eben. Und wir haben halt in der Wissenschaft ein weites Verständnis von Gewalt und zählen eben auch verbale Äußerungen dazu. Und ich denke auch, dass das sehr sinnvoll ist, denn wenn ich so etwas häufiger höre, dann macht das was mit mir. Ja? Also dann ist das natürlich eine Form von Herabsetzung, die sehr verletzend sein kann. Und das versuchen wir eben mit den Studien aufzuzeigen, genauso wie eben sexualisierte, verbale Gewalt auch eben auf Dauer verletzend sein kann. Also das sind so die Formen, die wir gefunden haben und tatsächlich finden wir aber auch, dass bestimmte Gruppen von Personen häufiger davon betroffen sind, eben beispielsweise in den meisten Studien Mädchen und Frauen häufiger davon betroffen sind, aber eben auch beispielsweise Personen, die einen Flucht- oder Migrationshintergrund haben und im Sport sich aufhalten oder Personen, die eine nicht-heterosexuelle Orientierung haben. Also homofeindliche, aber auch transfeindliche Diskriminierungsformen gibt es im Sport. Das zeigen nicht nur unsere Studien, sondern auch die von Kolleginnen.
Und gibt es da Sportarten, die da stärker hervorstechen als andere?
Ja, also gerade der Fußball ist so eine Sportart, die da oft angeführt wird als ein Feld, das ja in besonderem Maße einem heteronormativen Anspruch folgt, wie wir jüngst gesehen haben an den ausbleibenden Coming-outs, die ja angekündigt waren eigentlich. Also es ging ja darum, dass am 17. Mai eine große Kampagne starten sollte von Sports Free mit Profifußballern, die sich als homosexuell outen wollten, sollten, was aber in dem Maße so nicht stattgefunden hat. Und ja, da kann man jetzt viel drüber spekulieren, warum nicht. Und jeder Mensch soll auch das Recht haben, sich nicht öffentlich zu outen. Aber es ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass wir da gerade im Fußball noch einfach sehr, sehr weit davon entfernt sind, Homosexualität als etwas Alltägliches oder Normales zu empfinden.
Was auch absolut Sinn ergibt, ne? Wenn man sich mal anguckt, in welche Bereiche der Fußball vordringt, in welche kulturellen Bereiche er vordringt und dann als geouteter Profifußballer, möglicherweise Nationalspieler, in Ländern präsent zu sein, in denen Homosexualität unter Strafe steht, ist halt einfach auch ein persönliches Risiko. Und ich finde aber auch spannend, wie hoch die Leidensfähigkeit ist von Menschen, die eben homosexuell sind, als Männer im Sport, weil es vor allen Dingen Männer betrifft, die sozusagen ihre Karriere sehr weit über das persönliche Wohlergehen stellen. Das finde ich ist auch ein ganz spannender Aspekt an der ganzen Geschichte, ne? Also wie sehr man auch verinnerlicht hat, dass das persönliche Wohlergehen nicht so wichtig ist wie die Leistungsfähigkeit, wie das in der Öffentlichkeit stehen, wie das Geld verdienen und so. Das sind alles Dinge, die sehr viel höher geschätzt werden als der Mut zu sagen, ich bin homosexuell in diesem Sport und es sollte überhaupt gar keinen Mut bedürfen, das zu tun. Ja, so, das muss man, glaube ich, auch mal dazu sagen. Wie essentiell da auch der Sport der Frauen ist, der immer ein Vorbild ist, der da immer vorangeht, ne? Also auch gerade, wenn man sich Vereine anguckt, ich weiß, es gibt auch Schwierigkeiten mit dem VfL Wolfsburg, aber in der Form, die Frauen des VfL Wolfsburg haben wirklich eine großartige Arbeit gemacht in der Sichtbarkeit von LGBTQ-Personen. Und das, wie groß die Diskrepanz ist, also dass das beim Frauenteam des VfL Wolfsburgs normal ist, bei den Männern aber nicht. Das finde ich so, so hochspannend innerhalb eines Kosmos, der da stattfindet.
Gut, das sind im Grunde genommen diese drei Säulen der Geschlechterordnung im Sport. Dass sie auf der einen Seite binär ist, dann ist sie hierarchisch mit den Männern sozusagen in den gehobeneren Positionen und den Frauen ein Stückchen darunter. Und dann ist es eben ein heteronormatives System. Und wenn dann gerade die Personen, also die Männer, die ja in hierarchisch privilegierten Positionen sich im Sport aufhalten, wenn die sich dann als homosexuell präsentieren sollen, in einem auch dann noch in einem Sport, der sehr stark von Männlichkeit geprägt ist, dann hat das einen so starken Statusverlust, dass das eben ja in hohem Maße verunsichert, irritiert. Und wo sich eben die betroffenen Personen selbst das sehr, sehr gut überlegen, soll ich das jetzt tun? Soll ich mich da so positionieren in der Öffentlichkeit? Wo aber auch davon auszugehen ist, dass das Umfeld eventuell Probleme damit hat.
Und wie groß auch die Misogynie ist in der ganzen Geschichte, ne? Also, weil ja Homosexualität häufig mit Weibischkeit zusammengebracht
wird. Wie ein Mädchen.
Genau, ja, ja.
Du wirst wie ein Mädchen.
Das, ja, ja, aber diese,
fast schon mit Absicht.
Genau, ja. Diese Angst davor, auch als schwach zu gelten, ja, als weibisch und so, das zeigt ja eigentlich auch eine Missachtung von Frauen. Also Frauen sind sozusagen Menschen von geringerer Qualität im Vergleich zu einem Mann.
Ja, und dann fühlt man sich eben da auch nicht willkommen, sich zu entwickeln, ne? Abseits aller Potenziale, jemand zu werden, körperlich, nicht nur sexuell, sondern insgesamt körperlich, durch Körperkult und Sport jemand zu werden, ist ja verlockend, wenn du aber gar nicht willkommen bist. Also ich hatte anteilig Sportunterricht, der toll war. Ich hatte aber auch welche, bei dem ich nicht willkommen war. Also ich sage den Namen jetzt nicht, macht man ja nicht, aber so einen Sportlehrer hatte ich schon, wo es immer hieß, die Jungs lernen jetzt richtig mit Technik Hürdenlauf. Ihr Mädchen, ihr könnt nicht Badminton, ihr könnt Federball spielen. Und dann war ich damals schon so krabetzig, dass ich gesagt habe, nö, will ich aber nicht, will auch Hürdenlaufen lernen. Ja, dann musst du dich aber messen lassen an den Standards und so weiter und so fort. Und es ging ja immer auch anders. Dann hast du ein Jahr später jemand anders gehabt, mit dem ging das dann gut. Das ist halt stark personenabhängig. Und das habe ich auch nicht nur als Misogynie von Männern erlebt, sondern auch Frauen sind ja da.
Ja.
Und so Eislaufmutti hat ja auch nicht umsonst so ein Label-Charakter, ne? Dass man da beigebracht kriegt, wie eine richtige Frau diesen Sport zu machen habe und so. Das ist ja leider auch immer noch präsent. Ich finde es halt schwierig, ich bin ja so Leiblichkeitstheoretikerin, wenn man Körperpotenziale irgendwie ins Leben holen will, und da ist Sport ja nun mal das Feld, um das zu tun, dann ist das Sexuelle ja irgendwie dabei. Einfach, weil es auch zum Körper gehört. Und klar kann ich sagen, als homosexueller Fußballer, mir ist Körperlichkeit dann nur im Sinne von Fußballspielen wichtig, und das andere ist irgendwie privat und hinter verschlossenen Türen, hat eh niemanden zu interessieren, was stimmt. Aber es ist ja der gleiche Körper. Und in dem wohnt ja auch der Geist, der das alles zu verarbeiten hat. Und ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, das auch
auszuhalten.
Furchtbar,
ich stelle mir das wirklich furchtbar vor, vor allen Dingen, weil ja auch bekannt ist, dass bestimmte Medien auch darauf lauern, dass endlich jemand erwischt wird oder sich outet oder so. Ich glaube, auch so im Fokus stehen zu müssen, dann auch vielleicht, wenn man dann doch nur als Einzelner sich outet und eben nicht in der großen Gruppe, dass man dann als Einzelner dann auch belagert wird, ne? Dass das immer und immer wieder auch thematisiert wird. Man wird im Prinzip ja dann auch darauf reduziert, und das ist ja auch nicht schön, ne? Es ist natürlich halt das eine gesellschaftliche Komponente an der Stelle, und solange das so eine Sensation ist, wird das auch einen riesen Aufriss machen. Und ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass am 17. Mai sich, nein, das war mir
Also dass schon mehr Leute out in church sind als da, das ist halt auch schon signifikant.
Ja, aber die rennen auch nicht jedes Wochenende über den Bildschirm, weißt du? Das ist einfach, die sind nicht medial in der Form präsent, die Leute, wie das eben in der Bundesliga ist. Du stehst halt dann jedes Wochenende vor dem Mikrofon. Und dann passiert denen nämlich das, was vielen Frauen ja ständig passiert, ne? Haben sie heute nicht getroffen, weil sie ihre Tage hatten. Dann wird dann gefragt, ist der Druck zu groß? Sind sie zu viel in der Öffentlichkeit? Beschäftigen sie sich zu viel mit ihrem Privatleben, als dass sie jetzt noch gut Fußball spielen können. Plötzlich ist deine Formschwäche oder so, hat nichts mehr mit einer Leistungskurve zu tun, sondern mit deinem Privatleben. Es wird immer und immer wieder thematisiert und da kann ich nur sagen, willkommen im Alltag einer Frau.
Ja, es gibt ja auch Beispiele von Fußballspielern. Es gibt ja nur wenige, die sich offiziell oder in der Öffentlichkeit geoutet haben. Und Justin Faschanou war einer der wenigen, die das getan hat und die das getan haben. Und naja, also er hat es auch wirklich, wirklich sehr zu spüren bekommen und hat ja dann irgendwann eben Suizid begangen, weil er den Druck nicht aushielt und es auch viele andere Verstrickungen noch rund um diese Thematik für ihn gab. Und auch Markus Urban, der ja Teil von der Sports-Free-Bewegung ist und in seinem Buch Der Versteckspieler über seine eigene Biografie sehr, ja, auch einfühlsam beschreibt, wie es ist, sich mit der eigenen Sexualität verstecken zu müssen. Also das sind Beispiele dafür, die zeigen, es ist eben noch nicht so einfach. Obwohl wir im Grunde genommen, gerade wenn wir hier in Köln sind, in einer Gesellschaft leben, die das inzwischen sehr weit akzeptiert.
Ja, man könnte denken, Köln oder der FC St. Pauli oder so, ne, das wären so Umfelder, wo man sagt, okay, das ist kein Problem. Und trotzdem ist es immer noch problematisch. Und wo du gerade gesagt hast, Suizid, falls uns Menschen zuhören, die irgendwie damit Probleme haben oder die auch das Gefühl haben, sie finden niemanden, mit dem sie darüber sprechen können. Es gibt Hilfsangebote, man kann sich an bestimmte Stellen wenden, man kann sich zum Beispiel auch an die Stelle von Markus Urban wenden. Man wird da betreut, man wird da auch anonym und vertraulich betreut. Also bevor irgendwas anderes passiert, euch der Druck zu groß wird, vertraut euch jemandem an, weil ich glaube, das ist total wichtig. Ihr hört es, gibt Menschen, die sprechen darüber und die haben da einen Blick für und die haben auch euch im Blick.
Das ist gut, dann nochmal darauf hinzuweisen, glaube ich. Ich hänge so sehr an, ich hänge halt am Sport. Ich liebe Sport.
Ich auch.
Finde das so wichtig.
Deswegen
tun wir ja alle hier. Ne? Und ich habe das auch erlebt als einen Möglichkeitsraum und habe es in der Literatur auch so gefunden. Immer wieder gab ja große Humanisten, in dem Fall dann Männer, Lieselotte Diemau und größere, die genau darauf immer abgehoben haben, dass es eine Weise ist, menschliche Bildung zu vollziehen. Sicher vor allen Dingen leiblich, aber eben gerichtet auf Bildung, jemand werden, diejenige sein, die ich sein will. Ich habe sogar das Zitat gefunden, Sport, aber auch Sportwissenschaft hätten eindeutig intentionalen Charakter und der besteht darin, dass auch Sportwissenschaft die Möglichkeit impliziert, die Probleme überflüssiger Herrschafts- und Entfremdungsverhältnisse lösen zu helfen. Mhm. Durch Sensibilisierung und Bewusstseinserweiterung bei den Sporttreibenden. Und eigentlich steckt das ja da drin, deswegen hängen wir da dran, glaube ich, ne? Weil das so große Freiheitspotenziale hat. Und da fragt man sich, warum das nicht besser hervorgebracht werden kann, warum das so überformt ist. Vielleicht liegt es wirklich an den gesellschaftlichen Strukturen, in die es eingelagert ist. Es ist eben nicht frei davon. Aber ich habe mich auch gefragt, was machen wir denn jetzt? Also wir sind ja offensichtlich in der Phase des Übergangs. Das ist neu, dass die Diversität so diskutiert wird. Es ist neu, dass die Frauenbewegung so sternförmig auseinander explodiert ist. Wo geht denn das hin?
Also ich glaube, wir sind schon in vielen Dingen auch auf einem guten Weg. Natürlich sehen wir auch gerade, wenn wir aus einer soziologischen Perspektive draufschauen, noch Bereiche, wo wir sagen, okay, da ist wirklich ein zu hohes Ausmaß an Gewalt und Diskriminierungserfahrung, so dass Menschen Leid davon tragen. Das darf nicht sein und es muss auch nicht sein. Ich finde, wir können den Sport und auch genauso wie du das gesagt hast, die Potenziale des Sports nicht hoch genug einschätzen. Also mal abgesehen von gesundheitlichen Aspekten, wo wir gerade in einer Gesellschaft, die so stark altert wie unsere, ja wirklich mal sagen müssen, Wir müssen alle Sport treiben, alle durch die Bank müssen wir uns bewegen und in allen möglichen verschiedenen Formen, um einfach unsere Gesundheit zu stärken. Aber gerade auch für Heranwachsende ist natürlich das Bildungspotenzial des Sports und auch also das körperbezogene Bildungspotenzial, aber sicherlich auch das soziale Lernen, etwas ganz Wesentliches, was wir im Sport, am Sport lernen können und wo tagtäglich in vielen Vereinen, auch im Schulsport, enorm wichtige Erfahrungen gesammelt werden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir, also ist es kein Selbstläufer. Wir müssen schon was dafür tun. Und das, was wir so unter Empowerment fassen, auch wirklich in die Teams, in die Vereine oder auch in den Schulsport hineinbringen. Das geht auch nur, indem wir beispielsweise, das versuchen wir an der Sporthochschule tagtäglich, den Studierenden da ein gewisses Reflexionspotenzial mitgeben. Ja, was macht es, was macht meine Form der Ansprache mit meinen Schülern und Schülerinnen? Wie beziehe ich alle mit ein? Wie kann ich alle motivieren? Und wie kann ich es auch vermeiden, diskriminierend zu sein?
Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die wir haben jetzt. Also, dass wir nicht nur vom Sport immer als das Einende, das bringt uns zusammen, das ist Inklusion per se, sprechen, sondern einen Blick darauf werfen, wo ist Sport diskriminierend? Wo werden es werden Ausschlüsse durch Sportarten, aber auch durch Zugänge erzeugt? Die sind einfach da und man kann nicht sagen, man braucht Inklusion, wir lassen jetzt alle mitspielen, es funktioniert halt so nicht. Das heißt, wir müssen, glaube ich, gucken, welche Definition haben wir von Sport? Wir müssen die Erfahrungen vieler Menschen im Schulsport, die wirklich, es gibt sehr viele Menschen mit traumatisierenden Erfahrungen aus dem Schulsport, die dadurch für den Sport an sich erstmal verloren waren und das im Erwachsenenalter mühsam wiederentdecken müssen. Das heißt, wie schaffen wir es eigentlich, Bewegung zu integrieren? Also jenseits von Sport, von Leistungsnormen, von dem, was diskriminierend ist und ausschließend, wie schaffen wir es, Menschen Bewegungsräume zu ermöglichen? Da gehen wir auch in die Stadtplanung rein, ne? Also wir haben jetzt ja zum Beispiel diese ganzen Sportinseln, diese Gyms, Open-Air-Gyms, die sind zu 80% auch immer noch belagert von Männern. Also nicht belagert, ja, ihr seid einfach da als Männer, aber Frauen fühlen sich da häufig nicht wohl. Das ist auch erhoben, ne? Wer nutzt diese Sportinseln, diese Outdoor-Muckibuden und so. Und da haben wir einfach noch einfach richtig viel zu tun. Und Bettina, wenn ich von dir gehört habe, dass zum Beispiel an der Deutschen Sporthochschule jetzt nur noch ein Drittel Frauen sozusagen neu anfangen mit Studieren, habe ich es richtig behalten?
Ja, so in etwa ist das Verhältnis.
Das fand ich extrem schockierend. Also, dass Sport anscheinend kein attraktives Umfeld ist für Frauen, um sich dahin wissenschaftlich oder beruflich zu orientieren. Und das wird eine Lücke auftun dann in dem Fall. Und das finde ich bemerkenswert. Da müssen wir hingucken. Da müssen wir hingucken, warum ist das so? Warum fühlen sich Frauen dann nicht wohl, nicht willkommen? Aber warum fühlen sich auch Menschen zum Beispiel mit Behinderungen nicht mitgedacht, nicht inkludiert in solche Sportinseln, die wir zum Beispiel haben oder in Bewegungsflächen oder so? Also auch da müssen wir, glaube ich, einen viel größeren Blick drauf haben, weil wir uns als Menschen bewegen müssen. Das muss ja nicht Sport sein, aber wir brauchen alle Bewegungsräume.
Ja. Richtig, also die müssen wir uns natürlich, jeder Einzelne, auch ein Stück weit erobern, aber dafür…
Ich habe vierte Etage.
Hast du schon mal jeden Tag ziemlich viel?
Wir sind mit dem Rad gekommen und hier rumgelaufen.
Bewegungsraum habe ich hier.
Genau, also klar, ne, das ist, jeder kann da selber sehr viel dafür tun, aber es ist eben, wir arbeiten da immer mit so einem Mehrebenenmodell. Es ist einerseits das Individuum natürlich, dass wir uns da jede Einzelne einbringen oder mal an die eigene Nase fassen, wo halte ich mich vielleicht auch bewusst viel zu viel raus? Warum gehe ich nicht an die Spur und studiere Sport? Warum traue ich mir das nicht zu? Also es können alle junge Frauen, also das ist
ja, kommt dahin, das war lustig.
Eben, es ist ein tolles Studium, es macht so viel Spaß.
Und es ist so vielfältig.
Es ist einfach auch freudvoll und wissenschaftlich.
Oder ihr könnt Philosophie bei Rita studieren, das geht auch.
Naja, bei mir im Moment nicht.
Im Moment
nur soziale Arbeit studieren, aber ich schleuse das da schon ein. Aber die Frage ist ja wirklich spannend, was erlaube ich mir und was erlaubt mir Gesellschaft? Ich bin da vor ein paar Jahren drauf aufmerksam geworden, weil jemand so ganz entrüstet, ein älterer Herr, zu mir sagt, was erlauben Sie sich? Was ich eigentlich sehr hübsch fand, ästhetisch. Aber ich habe mich dann dieser Frage ergeben, ja, was erlaube ich mir denn eigentlich und was wird mir erlaubt? Und dazwischen muss man sich irgendwie positionieren, aber es ist natürlich viel leichter, wenn man schon so privilegiert ist, dass man das Kinn hochrecken kann, dass man eine Position hat, in der man sich das traut, wenn man nicht klein gemacht wurde und so. Trotzdem finde ich auch, das ergeht an jeden Menschen diese Frage, was erlaubst du dir und was erlauben dir deine äußeren Umstände? Und ja, da darf man genauer hingucken.
Da darf man definitiv genauer hingucken. Und
ja, und es gibt von, also wo du sagst, was erlaubt dir das Umfeld oder auch die Gesellschaft? Es gibt ja zum Glück nicht mehr viele Verbote, was zum Beispiel die Geschlechterordnung anbelangt.
In Deutschland.
In Deutschland, richtig. Aber es gibt natürlich noch so ganz viel ungeschriebene Gesetze, Deutungsmuster, Stereotype.
Gläserne Decken.
Ja, die einfach so unsere Gesellschaft durchziehen, unsere Interaktionen im Alltäglichen durchziehen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir immer wieder auch ein Bewusstsein für entwickeln müssen, ne? In der Interaktion mit anderen, aber eben auch in den Strukturen, die sich Organisationen geben. Also beispielsweise werde ich sicherlich an der Sporthochschule noch mal etwas mehr hinterfragen, wie präsentieren wir so etwas wie den Eignungstest nach außen? Also wie können wir einfach noch mal mehr auch junge Personen ansprechen, die sich vielleicht nicht ganz idealtypisch sportlich und super, super leistungsfähig fühlen? Denn das muss man für ein Sportstudium ja nicht sein. Klar, man muss gut im Sport sein, aber man muss ja nicht Leistungssportlerin sein.
Nee, definitiv nicht. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, ist die Frage eigentlich, wir reden ja, oder wir haben ja auch viel über diese Gewaltbezüge gesprochen. Jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, das motiviert mich, wenn ich so richtig runtergemacht werde und so. Aber viele Menschen motiviert es halt, ja, so Bootcamp-Training und so.
Ach so, wenn man ja, so im Modus ist, als ob ja, angebrüllt wird.
Ja, richtig.
Wie der Rüdi mich anbrüllt.
Im Modus ist als ob. So, und man braucht aber ja ein gewisses Eigenstanding, um damit irgendwie umgehen zu können. Und wenn man das nicht hat, dann ist es halt einfach gewaltvoll. Und ich erlebe das gerade, und das klingt total komisch, wenn ich das sage, aber ich erlebe das gerade im Reitsport, dass wir sozusagen einen Paradigmenwechsel haben darüber, wie wir mit Tieren, mit Pferden umgehen, mit unseren Sportpartnern an der Stelle. Und es gibt eine viel größere Sensibilität als noch vor einigen Jahren darüber, was Gewalt und gewaltvolle Erziehung von Pferden dann in dem Modus hat, ne? Also wenn es um Leistung und Leistungssport geht. Und das finde ich hochinteressant, weil diese Sensibilität, die ist nicht durchgängig da, die ist nicht bei allen Leuten da, aber es wird jetzt langsam darüber gesprochen und es gibt so eine andere Hinwendung dazu, einen anderen Umgang damit. Und den würde ich mir wünschen, auch eben mit Menschen. Ich weiß, dass das im Schulsport schon etabliert ist, dass man da mehr auf Bewegungsspiele geht, auf kooperativen Sport, mehr als auf kompetitiven Sport und so. Also früher hat es also einen Sportkanon, das war halt Fußball, Basketball, dann hat man mal ein paar Stunden Turnen gemacht, da haben so ein paar Leute lustig ihre Bänder verknotet. Ich war mal eher Team Zirkeltraining, ich fand Zirkeltraining ziemlich geil und mit Bändern rumlaufen immer ziemlich albern. Habe ich gar nicht meinem Geschlecht entsprochen, aber gut, ich wollte immer eher so rennen und Dinge werfen, auch wenn ich darin gar nicht so gut war. Genau, aber dahin zu gucken, also zu sagen, das haben wir immer so gemacht und das war früher schon so, das hat mir auch nicht geschadet, sondern ne, das ist ja das, was man dann häufig hört, einfach hinzugucken, ist es wirklich immer negative Motivation oder können wir positiv motivieren und hat das nicht vielleicht sogar einen besseren Effekt, wenn wir Leute eben nicht im Modus des als ob runterputzen, um sie zu motivieren, sondern ihnen Möglichkeitsräume auch schaffen und das eben positiv konnotieren.
Aber das ist im Sport ja was ganz Spannendes, finde ich. Ja. Also ich habe jetzt jüngst noch bei uns im Institut einem Vortrag gelauscht von Erin Wilson, die von der University of Toronto kommt und ihre Dissertation geschrieben hat zum Thema Success is more than medals. Also sie hat ganz viel mit Athleten und Athletinnen gesprochen, die sportlich erfolgreich sind und gleichzeitig positive Erfahrungen im Training gemacht haben. Also die Frage, die dahinter steckt, ist, kann ich eigentlich sportlich erfolgreich sein, ohne diesen ganzen Psychodruck, den es ja in manchen Sportarten durchaus gibt oder auch von manchen Trainern sehr stark gibt. Und es gibt solide Befunde inzwischen dafür, dass ein positiver Coaching-Style, ein ermunternder, ein empowernder Coaching-Style eben auch erfolgsversprechend ist. Und dass es nicht nur um Drangsalieren und Druck geht, der mich zum Erfolg bringt.
Grenzen und Schmerzen.
Na, es ist ja auch so ein blödes Missverständnis, dass Wettbewerb an sich furchtbar wäre und man das jetzt lassen solle. Das ist das, was man dann so auf der Straße hört. Die Kinder dürfen jetzt nur noch dann alle Gewinner sein und so.
Keine Bundesjugendspiele.
So, und so. Ja und nein. Natürlich haben die Bock, sich zu vergleichen. Ja. Das erlebt man ja, sobald man die einfach auf dem Platz spielen lässt, frei spielen lässt, fangen die an, sich zu messen, zu gucken, wer kann was und so. Und das ist auch okay, sonst geht auch nichts voran. In der Wissenschaft ist es auch so, dass man kompetitiv sein muss. Aber es muss ja nicht so ätzend sein, kompetitiv zu sein.
Ja. Ich muss dabei nicht andere runtermachen oder drangsalieren. Ne? Und da gibt es aber, glaube ich, durchaus auch so, auch eine große Ambivalenz. Auf der einen Seite wollen, dass manche so Bootcamp-mäßig angeschrien werden. Und das wirkt anscheinend auf manche motivierend. Gleichzeitig gibt es aber auch eine große gewachsene Sensibilität in unserer Gesellschaft für oder ein Bewusstsein dafür, dass das nicht mehr in Ordnung ist. Und das finde ich total spannend. Ich glaube, dass sich da im Sport demnächst so einiges nochmal zeigen wird. Ich bin auch Mitglied in zwei Aufarbeitungskommissionen, die sich mit Gewaltvorfällen im Schwimmen und auch im Handballsport beschäftigen und wo wir immer wieder merken in den Diskussionen mit Gewaltbetroffenen im Sport, aber auch mit solchen, die sagen, das ist keine Gewalt. Da stehen wir an einem Scheideweg. Mhm. Also was ich toleriere und was ich eben als aufmunternd empfinde oder was ich als verletzend empfinde, da gibt es im Moment eine große Diskussion drüber. Das finde ich aber gut. Wir müssen diese Diskussion führen, weil nur so können wir uns darauf verständigen, wie ich es gerne haben möchte. Darüber muss ich einfach in Verhandlung treten.
Ja, ist ein Plädoyer auch für ein größeres Vokabular, ne? Sowohl gestisch, mimisch, aber auch tatsächlich sprachlich, sich zu trauen, zu sagen, mich stört das, wenn ihr das und das gemacht mit mich stört die Kleiderordnung, mich stört die Ansprache. Und das ist was wir, glaube ich, überall zu etablieren haben, dass wir zuhören und dann aber auch was sagen, dem der andere zuhören kann. Weil allzu oft sagt man halt nichts, ne? Das ist vielleicht gar nicht so gut.
Aber das ist auch nochmal ein weiterer spannender Aspekt, weil man ja sagt, ne, also Sportvereine sind auch Strukturen, in denen Demokratie gelebt wird. Dem ist aber ja gar nicht so. Das sind ja hochpatriarchale und hochhierarchische Strukturen mitunter immer noch. Und darin wird vor allen Dingen eher so ein autoritärer Führungsstil noch gelebt und gar nicht so sehr ein demokratischer. Und wenn es ein demokratischer sein soll, dann müssen die Vereine extra Arbeit leisten. Und ich habe als Beispiel gehabt im Sport Insight Podcast auch den FC Internationale, die halt sehr viel mit ihren Mitgliedern arbeiten, ne? Und dann auch demokratisch sozusagen im Verein bestimmen lassen, was landet denn auf dem Grill, was wollen wir anbieten, die so Kleidertauschbörsen machen, also die wirklich versuchen, auch so ein eher demokratisches System zu leben. Und das ist total spannend, sich anzugucken, wo wird eigentlich welches System etabliert, gelebt, wie werden die Leute eingebunden, wie ist der Führungsstil des Trainerteams zum Beispiel. Und ich habe jetzt neulich eine Diskussion gehabt in der Schule mit Schülerinnen und Schülern und habe dann einen Schüler dabei gehabt, bei dem man schon merkte, okay, der ist in einem System groß geworden, das eher autoritär sozusagen auf Leistung getrimmt ist, so weil es darum ging, wie kriegen wir eigentlich Menschen dazu, Sport zu machen, und der meinte so, ja, da müssen wir die halt zwingen. Und dann dachte ich so,
das klappt bestimmt.
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, schwierig mit dem Zwingen und so. Ja, er meinte es ja nicht so, aber irgendwie so. Ich so, ja doch schon so. Ne? Und dann merkt man aber einfach, dass einige da anscheinend schon durch den Druck gemerkt haben, okay, ich brauche einen gewissen Druck, einen gewissen Zwang, den ich auch erlebe, um mich irgendwie zu bewegen. Ja, das hat mir gut getan. Und das aber so verinnerlichen und so als allgemeingültig hinstellen. Und das fand ich total spannend. Also ich weiß, als junger Mensch, ne, ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich auch gesagt mit 18, ja, weil ich das auch so erlebt habe. Ich habe das von zu Hause so erlebt. Ich habe das im Sportverein so erlebt. Überall gab es Druck. Ja, und ich habe unter Druck Leistung gebracht. Für mich war das okay. Und heute denke ich mir, wäre vielleicht doch netter gegangen mit mir und mit der Leistung. Ich hätte vielleicht gar nicht so viel Druck gebraucht.
Ja, und das selbstbestimmt auszuführen. Also mir selber zu überlegen, möchte ich leisten und dann auch ganz aktiv die Entscheidung dafür zu fällen. Weil Spaß macht das ja, also sich zu vergleichen und dann auch erfolgreich zu sein. Ne? Das wollen viele Kinder und auch Erwachsene. Aber eben, ja, die freie Wahl zu haben, Das ist das Entscheidende. Und also da können wir, glaube ich, noch ein bisschen was dafür tun. Und wo du gerade sagtest, Sportvereine und Demokratie, also vom Grundsatz her ist eigentlich jeder Sportverein ja total demokratisch aufgestellt. Ja, die haben Mitglieder, die Sportvereine, die haben eine Mitgliederversammlung. Und ich erkläre das auch immer in meiner Grundlagenvorlesung. Ihr habt da Mitbestimmungsrecht. Und da ist genau das, was Rita gerade sagte. Dann muss ich eben auch hingehen zur Versammlung. Da muss ich mich auch melden und da muss ich was sagen. Und das, glaube ich, müssen wir uns alle in vielen Bereichen der Gesellschaft und erst recht eben auch im Sportverein noch mehr trauen, einfach für das eigene Recht auf Mitbestimmung sich einzusetzen und das dann auch in entscheidenden Situationen ansprechen und einfach sich äußern.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich.
Total, finde ich
auch. Also besser könnte man es gar nicht geskriptet haben. Vielen Dank, Bettina Rulofs, dass du hier bei uns warst.
Sag ich auch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Rita, du hast eine Literaturliste gemacht, das weiß ich.
Aber eine Zusammenfassung habe ich nicht anzubieten, weil es sortiert genug war, glaube ich.
Damit wollte ich dich auch gar nicht belästigen.
Ich habe so schöne Literatur, da sage ich jetzt die erste, weil das die ganze Zeit implizit so vorkam und ich wollte niemanden unterbrechen, aber ich habe Caitlin Moran aufgeschrieben in How to Be a Woman und da ist ein Kapitel drin, das heißt I am fat, weil jemand zu ihr gesagt hat, wie war das, hattest du mal einen Spitznamen? Ja, ich hatte einen Spitznamen, did they call you fatty? Und sie so, nein. Und dann fällt ihr auf, dass sie möglicherweise irgendwie dick ist oder was? Und dann Empowerment, sie sagt dann so, stell dich mal 3 Minuten auf den Stuhl und sag fett. bis das Wort seinen komischen Klang verliert. Das ist auch so ein Empowerment-Ding. Mhm. Und das andere Kapitel hieß, und da musste ich bei dir dran denken, Nora, I need a bra.
Cool.
Auf einmal. How to be a woman. Naja, das ist auf jeden Fall in meiner Literaturliste, weil es auch ein bisschen Spaß machen darf, Feminismus zu betreiben. Und dann hatte ich diesen Transhumanismus-Gedanken, da hänge ich noch so ein bisschen dran, ob das uns rettet oder der totale Untergang wird. Das war geklaut bei Mark O'Connell, To Be a Machine. Mhm. Im Boxclub werden wir häufig auch begrüßt mit Na, ihr Maschinen. Dann denke ich immer, ja, lies mal mehr Bücher. Dann hatten wir Iris Young mit Werfen wie ein Mädchen. Der lohnt sich total, der Aufsatz, finde ich. Der ist auch 2020 nochmal in so einer Reklamausgabe rausgekommen für 6 €. Das kann man sich mal antun. Und dann hatte ich sportgeschichtlich ein bisschen geguckt bei den alten weißen Männern. Einmal bei 1975, dem Herausgeber Herbert Hartmann, Emanzipation im Sport. Im ganzen Band spielt Geschlechtlichkeit keine Rolle. Das ist total spannend.
Ach, super.
Ja, weil Emanzipation ist halt so frei werden von ätzenden Strukturen, aber dass das irgendwie geschlechtlich sein könnte, kommt wirklich im ganzen Band nicht vor, fand ich mega. Und Karl Diem, diese riesenschwarte Weltgeschichte des Sports und der Leibeserziehung, daher ist auch die Anekdote da aus Garmisch-Partenkirchen und dass schon in der Antike in Sparta die Olympia-Rolle getragen wurde als Frisur und lauter so ein Kram. Also das macht wirklich große Freude und man kann
also Popkultur schon in der Antike.
Popkultur all überall. So, das war's von mir. Aber Bettina, du hast ja genau. Auch so viel auf dem Zettel. Willst du noch ein paar
Studien zum Besten geben?
Also ich habe die Titel der Studien jetzt nicht gerade parat, aber es sind...
Mach doch Werbung fürs Forschungsteam an der SPO.
Natürlich, auf jeden Fall gibt es immer an der SPO in der Abteilung Diversitätsforschung auch die neuesten Publikationen auf unserer Website. Zum Thema Intergeschlechtlichkeit, Transgender möchte ich auf jeden Fall die Kollegin Caroline Heckemeyer empfehlen, die ganz hervorragende Texte zu diesen Themen schreibt. Aber auch meine Kölner Kolleginnen Ilse Hartmann-Tews und Birgit Braumüller, die mit ihren Studien Outsport beispielsweise hier wirklich ganz tolle, auch empirische Befunde zu diesen Themen bereitgestellt haben.
Und bitte auch die eigenen Publikationen. Aber das ja. ist klar, dass man das nicht sagt, aber das sag ich.
So, okay. Nora, du hast darf irgendeine Linkliste, ne?
Hm? Darf man auch lesen. Ja, die gibt es ja auf der Website. Vielleicht kann ich einige explizit herausstellen, weil das ist tatsächlich so, dass das ja einfach eine Pionierinnenarbeit ist an der Stelle auch. Das hört man dem Namen möglicherweise auch schon an, dass es vor allen Dingen Frauen sind, die sich auch da wieder darum kümmern, dass es irgendwie ein breiteres Verständnis gibt, dass mehr Sozialempirie da Einfluss findet und so. Auch das finde ich sehr, sehr spannend, dass es genau solche Geschlechterverteilungen gibt in der Forschung auch. Und es zeigt auch, warum es so wichtig ist, dass auch Frauen, nicht-binäre Personen, Transpersonen eben in diese Forschung mit einsteigen. Es wird ja häufig so als Manko bezeichnet, wenn man eine persönliche Betroffenheit mitbringt. Ich sage, man hat eine persönliche Erfahrung und Geschichte und deswegen eine besondere Perspektive. Und die hat, die darf gelten, die darf zur Geltung kommen und die muss auch zur Geltung kommen, weil wir sonst unseren Horizont nicht erweitern können. So, also von daher, ein Thema, das wir ausgespart haben, das mir sehr am Herzen liegt, weshalb ich einfach sage, ich arbeite gerade noch ein bisschen dazu, ist tatsächlich die Olympischen Spiele und das, was sie aktuell an Geschlechtergerechtigkeit propagieren, was tatsächlich dann aber auch nicht stattfindet. Und ich arbeite ein bisschen zu den Frauen in Afghanistan, die eben gar keinen Sport mehr machen dürfen, die, wenn sie Sportlerinnen sind, in großen Teilen exiliert sind, die im Exil als Sportlerinnen für ihr Land nicht mehr anerkannt werden und damit auch Unterstützung verlieren, weil sie kein Land mehr haben, für das sie starten können. Und so, also da gibt es ganz, ganz große Diskrepanzen, die wir nicht aufgelöst bekommen und wo wir auch darin oder dahin gucken könnten, liegt es möglicherweise daran, dass diese Frauen diskriminiert werden, dass sie großenteils muslimisch sind. Also wie sieht es eigentlich aus mit muslimischen Frauen und Sport?
Ach, die Intersektionalität.
Korrekt, genau so. Also das ist jetzt so ein bisschen das Thema, an dem ich gerade so ein bisschen recherchiere. Und das mir auch sehr wichtig ist, weil ich finde, dass man daran unglaublich viel ablesen kann und auch an dem Kampf, den die Frauen in den letzten 20 Jahren geführt haben, um Sichtbarkeit zu erlangen. Und zwar alle, die ich kennengelernt habe, unter andauernder Lebensgefahr, also auch in den letzten 20 Jahren ohne eine Taliban-Regierung unter Lebensgefahr, für ihr Recht auf Sport gestritten haben, gekämpft haben und dafür alle ihre Heimat verlassen mussten. Also das ist wirklich… Oder das zeigt uns, glaube ich, nochmal, in welchen Bezügen wir leben und wie gefährlich das bis heute ist, für Frauen mitunter im Sport sichtbar zu sein. Verlinke ich euch und so ein paar von den Sport-Insight-Folgen, weil wir zum Beispiel auch auf Alice Milliard geguckt haben, die ja Pierre de Coubertin herausgefordert hat zu seiner Zeit mit Frauen-Olympischen Spielen. Fand er nicht so gut, dass die das auch Olympische Spiele genannt hat.
Komisch,
Olympische,
ne?
Frauenspiele. Nee, durfte die da nicht mehr.
Mochte er nicht.
Ja, Markenrechts. Es ist tatsächlich im Prinzip ein Markenrechtsstreit gewesen.
Ja, dabei hatten die modernen Olympischen Spiele mit den Olympischen Kultspielen der Antike sowieso nichts zu tun. Aber gut, anderes
drüber.
Thema.
Genau, anderes Thema. Haben wir aber ein bisschen was zu gemacht. So, und wenn ihr uns Rückmeldungen geben wollt zu dieser Podcast-Folge, dann könnt ihr das tun, entweder an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Und wenn du möchtest, Bettina, kannst du deine Mailadresse für Rückmeldungen auch angeben.
Ja, rulofs@dshs-köln.
Genau, gerne Feedback dahin, wenn ihr möchtet. Und diese Folge findet ihr auch auf unserer Website www.wasdenkstdudenn.de. Da könnt ihr auch kommentieren. Unseren Podcast findet ihr beim Mastodon unter @wasdenkstdudenn@podcasts.social. Und wenn ihr das hier super fandet, dann könnt ihr uns gerne 1 Euro im Monat spenden bei Steady oder ein 12-Jahres-Abo abschließen.
Ja, bitte.
Genau, so lange
dann
machen
sind
wir weiter.
Schon transhuman, also ich.
Ein Jahresabo für 12 Euro abschließen. Dafür bekommt ihr dann 12 Podcast-Folgen exklusiv frei Haus und kostenlos. Dann nicht mehr, aber egal, ihr spendet ja. Also macht das gerne. Wir bezahlen davon unser Podcast zu Hause, unser Equipment. Und ja, ich würde sagen, ne, habt Spaß. Der Sommer naht, solange die Temperaturen noch okay sind, kann man sich auch noch bewegen. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.